Ich freue mich, dass ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen heute Abend. Zuerst möchte ich Elke und Martin Kamphuis ganz herzlich willkommen heißen. Vielleicht stünden wir mal auf. Schaffen wir das, einen Applaus zu geben? Ich kann mir vorstellen, dass es heute Abend solche da hat, die Esoterik befürwortet, andere, die Esoterik ablehnen. Ich denke, das ist gut so. Ich habe in der Zeitung gelesen und habe gefunden, zwei Sätze sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Da steht, die wenigsten Menschen haben eine klare Vorstellung, was im Bereich der Alternativmedizin und Esoterik läuft. Die Evangelische Allianz Glarnerland versucht, diese Lücke mit einem Orientierungsabend zu schließen. Das ist übertrieben. Ich glaube nicht, dass man das an einem Abend schliessen kann, die Lücke. Auf beiden Seiten nicht, auf der Befürworterseite nicht, auf denen, die ablehnen, auf dieser Seite genauso wenig. Wir reden manchmal ein bisschen aneinander vorbei. Ich bin vor etwa 20 Jahren bin ich damit beschäftigt, für unsere Teestuben-Mitarbeiter einen Vortrag auszuarbeiten über Drogen. Und habe versucht, audiovisuelle Mittel einzusetzen und zu zeigen, wie das aussieht, wie Haschisch aussieht und so weiter. Und als ich so am Vorbereiten bin, läuft plötzlich ein älterer Mann rein, vom Dorf, wo wir gewohnt haben, und schauen mir da über die Schultern, was ich da mache. Und plötzlich fährt er an von Schwärmen und sagt, ja, Drogen, das sei fantastisch. Ich denke, geht's dem noch? Und Drogen, das sei wirklich wunderbar dort. Da denkt er so, irgendwie, das stimmt irgendetwas nicht. Und ich habe dann geredet mit ihm, weitergeredet, und da habe ich gemerkt, dass wir uns total falsch verstanden haben. Er hat von Drogen geredet im Appenzellerland. Das ist ein wunderschönes Dorf und ist begeistert gewesen. Und ich habe mich mit Drogen beschäftigt, die eine Gefahr sind für unsere Gesellschaft, für junge Menschen, für alte Menschen. Und dann habe ich gemerkt, wir kommen aneinander vorbeireden, fast das Gleiche sagen, und doch ist es nicht das Gleiche. Heute Abend hätte ich eine Vorstellung, dass wir einen Grundsatz haben in unserer Mitte, dass wir einfach einmal zuhören, was zwei Menschen für Erfahrungen gemacht haben mit dem Buddhismus und mit der Esoterik. Ich habe das Buch angefangen zu lesen von Martin und Elke Kamphuis und es ist wahnsinnig spannend. Und ich muss schauen, dass ich Zeit finde, um es weiterlesen. Sehr wahrscheinlich arbeite ich über das Wochenende. Ihr habt sehr wahrscheinlich auch gesehen, dass es draussen einen Büchertisch hat, wo man Bücher kaufen kann über Esoterik und was wir denken darüber. Ich habe manche Vorstellungen müssen revidieren, als ich das Buch angefangen habe zu lesen. Ich muss sagen, ich hatte da ganz eine andere Vorstellung gehabt. Und ich denke, das hilft uns heute Abend, wenn wir einfach zwei Menschen zuhören, die drinnen gesteckt sind, die Erfahrungen gemacht haben und können einfach am Schluss vielleicht sie anhauen. Du, also, da hast du dann etwas gesagt oder so. Aber dass wir sonst den Grundsatz vielleicht stehen lassen, wir hören dann mal zu. Es gibt auch eine Tonbandkassette, für die wollen, können draussen einfach einen Zettel ausfüllen, also ihre Adressen hineinschreiben und können sie dann zugeschickt über. Das wäre eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Und wir haben euch eingeladen, Martin und Elke, und wollen euch viel Raum geben heute Abend. Ich hoffe, dass ihr euch frei fühlen könnt. Der Martin redet super Deutsch. Er ist ein Holländer, mir gefällt das immer so ein bisschen, merkt man noch etwas davon. Elke kommt von Deutschland. Also ich denke, wir werden uns sehr gut verstehen. Vielleicht wird der T oder der D noch ein bisschen. Das kann sein, dass wir da etwas noch verwechseln. Aber ich denke, wir werden uns aufmachen und hören. Martin und Elke, sind ihr so gut?
Ja, das ist sehr, sehr schön. Für uns das erste Mal in der Schweiz, dass wir sprechen. Also ich finde es ganz spannend, dass wir hier hingefahren sind. Dachte ich von, wow, diese Berge, es ist herrlich. Wir sind zurzeit in Urlaub in Sörenberg, also das ist in Luzerner Land. Und wir genießen das sehr, also es ist sehr schön, in den Bergen zu sein. Also ich komme ja vom flachen Land, Holland ist alles pur flach. Ich werde auch noch davon berichten, dass mein Vater, also vorweggenommen, mein Vater ist Landwirt und das ist ganz leicht dort, weil alles total flach ist. Und wir haben in neu vom Meer gewonnenes Land gewohnt und das war so flach und es war total fruchtbar. Und mein Vater hat dort Kartoffeln angebaut. Und von diesem Geld, was er damit verdient hat, hat er eines Tages ein Haus hier in der Schweiz gebaut und gesagt, da gehen wir mal öfters hin in den Bergen, um Urlaub zu machen. Also, und da genießen wir auch noch davon. Das ist ganz schön. Also jetzt das vorweg, um ein bisschen an meine Stimme zu hören, mein Akzent. Also ist etwas ganz, ganz anderes. Aber in Deutschland versteht man mich meistens gut. Und ich hoffe auch hier. Esoterik ist ja, habe ich gehört, habe ich gesehen, habe ich aus dem Internet herausgegriffen, ein Thema hier in der Schweiz. Also aus dem Internet griff ich folgende Nachricht. Die Schweiz ist die Esoterik-Hochburg Europas. Und Basel, also nicht hier Glarus, aber Basel, ist das Eingangsort. Und da wird davon geredet, dass wohl in am 30. November der 5. Weltkongress für geistiges Heilen stattfindet. Also, da kommen Menschen von der ganzen Welt, die sich auf dieser Ebene beschäftigen und tun sich zusammen und tauschen ihre Erfahrungen aus. Also, tatsächlich, die ganze Welle ist hier in der Schweiz angekommen. Ich habe immer gedacht, und es ist auch so, in Holland ist man da ein Stück vorangelaufen. Da ist schon vieles gelaufen, was zum Teil erst hier anfängt. Also als ich mit der Esoterik, vor allen Dingen mit dem Buddhismus beschäftigt war, das war vor in etwa 20 Jahren, dann war es schon voll in Blüte dort in Holland. Gut, ein Zitat oder zwei Zitate möchte ich gerne vorwegsetzen. Eins, ein Zitat aus der I Ching, oder I Ching, das ist ein chinesisches Orakelbuch, da heißt es, nach einer Zeit des Zerfalls kommt die Wendezeit. Wir haben ja das Thema, welche Wende bringt die Esoterik, und das passt genau da drin. I Ching schreibt weiter, es gibt Bewegung. Es ist eine natürliche Bewegung, die sich von selbst ergibt. Altes wird abgeschafft, Neues wird eingeführt. Also hier schreibt dieses Orakelbuch, dieses chinesische Buch, von einer Wendezeit. Dann daneben schreibt die Bibel, ich möchte einen Vers da gerne daraus zitieren, steht in 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, wenn wir in Christus sind, so sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also auch hier ist die Rede von einer Wende. Wir haben beides erfahren, Wenden durch die Esoterik, aber auch die Wende, in dem Jesus Christus in unserem Leben getreten ist. Wir möchten heute Abend davon berichten. Zunächst, ich habe schon vorweggenommen, etwas aus meiner Vergangenheit damit sie mich, auch meine Frau Elke, etwas kennenlernen. Mein Vater war ja Landwirt, ich habe ja gelernt, handfest anzufassen, zu arbeiten, körperlich zu arbeiten. Aber irgendwie meinte ich, also das möchte ich nicht mein ganzes Leben tun. Überhaupt hatte ich irgendwie eine Sinnkrise. Und wie es auch die I Ching schon sagt, dass erst eine Krise auftreten muss und dann wird eine Wende kommen. So war bei mir eine Sinnkrise da und ich habe gedacht, du musst Psychologie studieren. Vielleicht findest du dort Antworten. Das habe ich dann auch getan. Also lernte ich, nachdem ich viel körperlich gearbeitet habe, dann auf eine ganz andere Ebene zu arbeiten, auf der seelischen Ebene. Was ganz anderes. Und es war für mich total schwierig, das als eine Arbeit anzusehen, als ein Bauernsohn. Das war eine enorme Wende. Als ich dann auch mit der Psychologie am Ende kam, merkte ich irgendwie, es muss noch mehr geben als das. Das reicht nicht aus. Es gibt nicht Antwort auf alle meine Fragen. Also so bin ich dann eines Tages auf die Suche gegangen und bin nach Indien gereist und bin dort nach einer Weile Buddhist geworden. Ganz komisch, ich habe aber vorweggenommen, ich habe aber keine christliche Erziehung genossen. Ich habe wohl mal so ein bisschen was Christliches erlebt. Meine Eltern gingen schon mal so zu so einem Kontaktzentrum und ich durfte als Kind einmal mitspielen mit einem Weihnachtsspiel. Ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt. Ich konnte sonst nichts damit anfangen und ich habe doch gesucht nach mehr. Und so bin ich nach Indien gereist und wurde Buddhist. Am Ende unseres Vortrags wollen wir dann erzählen, wie ich aus dem Buddhismus und der Esoterik, meine Frau war mehr Esoterikerin, könnte man sagen, dann zu Jesus Christus gefunden haben. Erst dann konnten wir feststellen, dass was wir gesucht haben, auf noch eine andere Ebene liegt. Ich habe gesagt, ich war erst körperlich beschäftigt, dann war ich seelisch beschäftigt und dann merkte ich eine Ebene, die ich bis dahin noch nicht kennengelernt habe, die göttliche Ebene, dass wenn Gott in einem Leben hineintritt, das war die geistliche Ebene. Ich hatte noch später noch etwas Theologie nachgeholt und das war auch sehr sinnvoll, auch jetzt zu lernen, auf diese Ebene zu arbeiten. Das war wiederum eine Wende in meinem Leben. Aber davon später mehr. Erst möchte die Elke, meine Frau, etwas kurz von ihrem Leben erzählen.
Ja, guten Abend. Mein Leben ist am Anfang ganz, ganz normal verlaufen. Also meine Eltern, die hatten schon so ein bisschen christlichen Hintergrund. Die gingen auch regelmäßig zur Kirche und da haben sie mich auch hingeschickt. Und ich wurde getauft und konfirmiert und ich glaubte auch ein bisschen an diesen Gott. Also irgendwie spürte ich immer eine Sehnsucht nach diesem Gott. Aber eine Wende in meinem Leben geschah schon recht früh dann mit 18, 19, wo ich einmal ein sehr frustrierendes Erlebnis hatte mit dem Pastor unseres Dorfes. Und ich habe gedacht, wenn Gott so ist wie sein Vertreter, dann will ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Und ich habe mich bewusst abgewendet von dem bisschen Glauben, was ich so hatte von meiner Kindheit her. Und habe gedacht, ich finde auch mein Glück alleine. Ja, und wo sucht man, wenn man jung ist, als Mädchen, als Frau? Erstmal in der Ehe. Und da habe ich einige Ehejahre dann durchlebt und merkte dann, ja, das, was ich aber eigentlich mir vorgestellt hatte in dieser Ehe, das ist auch nicht da. Ich hatte so ganz viel Illusionen, was wohl in so einer Ehe alles geschehen könnte. Und dann geschah die nächste Wende. Dann wollte ich eine Ausbildung machen für Psychotherapie. Ich studierte zunächst Sozialpädagogik und machte dann eine Gestalttherapieausbildung. Und in dieser Gestalttherapieausbildung begegnete ich Lehrern aus der Esoterik. Und das war für mich etwas ganz Neues. Und es faszinierte mich, weil auch hier wurde von Gott gesprochen, zwar nicht von Gott, dem Vater. Es hieß, nein, du kannst auch sagen, eine Urkraft, eine Urenergie oder eine kosmische Energie. Du kannst dem Kind, sage ich mal jetzt, einen Namen geben, wie du es willst. Es geht hier um eine höhere Macht. Und ich dachte, das ist das Neue, eine neue Form, wie man Gott begegnen kann. Und so war ich ganz fasziniert davon und ging dann mehr und mehr in die Esoterik. Später, als ich den Martin kennenlernte, machte ich eine nächste Wende. Nämlich, ich ging nach Amsterdam und wir arbeiteten dort als Psychotherapeuten. Und die letztendliche Wende, von der werden wir dann am Ende dieses Abends berichten.
Ja, wir haben eine lange Suche, viele Reisen hinter uns. Wir haben gesucht nach die Wahrheit, nach Sinn, könnte man sagen. Und wir sind viele Stationen, haben wir durchgemacht, haben wir durchwandert. Und ich habe schon erzählt, dass ich Buddhist wurde. Aber im Buddhismus, man könnte sagen, vor allen Dingen bestimmte Richtungen im Buddhismus, den tibetischen Buddhismus, hat ein ganz breites Verständnis. Und man könnte sagen, kommt eigentlich ziemlich übereins mit der ganzen Richtung der Esoterik. Als ich 8 Monate in Indien und Nepal gewesen bin, bin ich zurück nach Holland gekommen und habe dann darüber nachgedacht, was willst du machen? Und da war die Alternative Psychotherapie. Ich studierte zu dieser Zeit auch Normalpsychologie, aber die alternative Richtung gerade passend. Und so habe ich mich auch damit auseinandergesetzt und wurde letztlich alternative Psychotherapeut. Aber wie ist es eigentlich in der gesamten Gesellschaft? Wie steht es damit? Wie sind wir als Menschen dazu gekommen, dass die Esoterik für uns allen so interessant geworden ist? Man könnte auch da sprechen von einer Art Wende. Es sind in dieser Geschichte, in unserer westlichen Geschichte, verschiedene Wendezeiten da gewesen, wo praktisch solche wichtige Erkenntnisse durchgegeben wurden, wo alle erschüttert waren. Das war eine Art Paradigmawechsel. Ein Paradigma, das ist ein maßgebliches Muster, ein Muster, wonach wir unsere Gedanken ausrichten. Zum Beispiel, als Kopernikus entdeckte oder sagte, nicht die Erde ist das Mittelpunkt, sondern die Sonne ist das Mittelpunkt und die Erde dreht darum, dann war das für uns Menschen ein Schock. Nicht wir waren das Mittelpunkt des Universums, sondern es war noch viel, viel mehr. Als dann Darwin diese Erkenntnis weitergab, dass der Mensch von den Affen abstammen solle, dann war es eigentlich wieder eine Erschütterung für uns. Wir sind nicht göttlichen Ursprungs, so wie es die Christenheit uns vorgibt oder die Bibel, dass Gott uns geschaffen hat als Menschen. Nein, wir stammen von den Affen. Als dann Freud seine Entdeckung machte, dass nicht wir oder die gute Normen und Werte regieren, sondern das Es, das alles, was wir möchten, dann war das wieder eine neue Erschütterung. Und das sind Wenden in unserer Geschichte, die prägend gewesen sind. Aber ganz wichtig ist die Zeit, könnte man sagen, wo wir alle davon beeinflusst sein, die Zeit der Aufklärung. Da, wo man könnte sagen, Descartes fing damit an, um das klar zu formulieren, der sagte, Also all diese abergläubische Dinge und Religion, das soll uns fernbleiben. Wir Menschen haben einen scharfen Verstand und da können wir uns drauf verlassen. Und da ist die ganze westliche Welt von geprägt. Schau um uns, was wir alles kreiert haben. Durch Technik, durch alle Möglichkeiten, die wir durch unseren Verstand in Anspruch genommen haben. Und in diese Schiene sind wir Jahrhunderte durchgegangen und haben vieles geschaffen, aber irgendwie ist eine Situation da, dass vielen sagen heutzutage, nein, das macht doch nicht wirklich glücklich. Es muss doch mehr sein als bloß diesen Materialismus, als bloß das, was wir mit eigenen Händen schaffen können. So ist allgemein wieder neu eine Suche nach mehr, nach dem Transzendenten, nach Welten über diesem Welt. Und das ist, könnte man sagen, auch heute immer mehr gefragt. Und wir leben, könnte man sagen, in einer Art Wendezeit. Wir sind in einer Wende von dieses kartesianische Denken, wo wie es in diesem Bild, ich habe es versucht, etwas schematisch darzustellen, zwei Dinge getrennt wurden, Körper und Psyche oder Seele. Diese Dinge wurden ziemlich strikt getrennt und Descartes hat sich herausgenommen, dass wir durch den Verstand eben viel schaffen können. Und so entstand das Denken der Aufklärung, was wir auch wohl der Moderne nennen. Aber heute sind wir in einer Art Wendezeit. Vielen haben da, also haben satt damit und sagen, wir möchten mehr. Und diese Zeit, die jetzt am Kommen ist, nennt man auch wohl die sogenannte Postmoderne. Und die ist gekennzeichnet von einer Art holistischen oder ganzheitlichen Denken. Man möchte nicht diese strikte Trennung, Körper und Psyche und auch die Trennung nach übersinnlichen Dingen, auch die Trennung hin zu Religion, zu Gott, das möchte man wieder neu öffnen. Und so sehen wir in dem Kreis, wie sowohl der innere Bereich, Körper und Psyche, Öffnung zueinander bekommen in diesem Denken, aber auch das Denken nach außen, den Kontakt mit dem Gesamten, mit dem Kosmos. Und das ist in dieses holistische Denken ganz, ganz wichtig. Also wir sind einheitliche, wir möchten alles integrieren. Wir möchten nicht strikt trennen, Kirche und Arbeit oder seelische Dinge oder geistliche Dinge und körperliche Dinge, Arbeit. Die Dinge möchten wir nicht mehr strikt trennen, wir möchten, dass es alles in ein Ganzes hineinpasst. Und genau dieses Denken finden wir ganz konkret auch in der Medizin. Man ist irgendwie an einen Punkt gekommen, wo man sagte, rein körperliche Krankheiten gibt es zwar einige, aber bei vielen Krankheiten wird man immer wieder merken, dass die Psyche, die Seele daran festhängt. Und dass man mehr therapieren oder heilen müsse, als nur die körperliche Qual. Und so ist man wieder neu dahin gekommen, dass das ganzheitlich betrachtet wird. Psyche, Seele und Körper ist eine Einheit. Und das könnte man sagen, diese Ganzheitlichkeit ist ein Kennzeichen der Esoterik. Also wir sind in dieser Zeit auch diese Zeit, wo eine Krise entstanden ist, eine Krise über all das, was wir machen konnten, über diese Aufklärung, sind wir auch irgendwie fertig geworden mit Kirche. Wir sagen, also das bringt es nicht so mehr. Wie in diesem Bild zu sehen ist, wo der Pfarrer seine Gäste, die vielleicht etwas matt da sitzen, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. So muss ich ganz ehrlich bekennen, sah für mich Kirche aus. Es war oft langweilig, da lief nichts, da wirkte nichts. Ich habe gedacht, wenn man da die Wahrheit finden muss, dann weiß ich es nicht mehr. Also und bei vielen Menschen ist das so gegangen. Man geht da sonntags vielleicht hin aus einer Art Pflichtgefühl, aber es bringt einen nicht mehr wirklich, was man sucht. Als ich da gegenüber dann das Angebot östlicher Religionen sah, also zum Beispiel hier der Dalai Lama unter diesen bunten Pracht, also diese Bilder, dann dachte ich, wow, da muss doch was dahinter stecken. Also all diese Farben, all diese Geräusche, die Art von Gesängen, das hat etwas Mystisches an sich gehabt. Und mich hat das total angezogen. Und das hat mich einfach nachdenklich gemacht und hat mich auf den Weg gemacht zu suchen in den Buddhismus. Aber zunächst weiter mit der Esoterik. Wir sind in einer Wendezeit von der Moderne hin zu Postmoderne. Und ich könnte so die Esoterik beschreiben. Die Esoterik ist ein Sammelnamen, ein Namen, das viele spirituelle Methoden andeutet. Esoterik ist einfach, Eso ist verborgen oder geheim, Terik ist Wissen, also ist verborgenes Wissen. Das, was uns verloren gegangen ist, möchten wir wieder aufdecken. Das ist eigentlich Esoterik. Und die Esoterik, die hat dann angesetzt, also gerade in diese Zeit, und fing an mit der Gedanke der Astrologie, passt auch wieder zu diesem ganzheitlichen Gedanke, dass die Sterne auf unsere Sphäre hineinwirken. Da hat man gesagt, die Astrologie beschreibt eine Wendezeit, gerade in dieser Zeit, um den Jahrtausendwechsel, dass die Gestirne praktisch wechseln von das Bild der Fische hin ins Wassermann. Und sie beschreiben dann, dass dieses Bild der Fische eigentlich geprägt war durch die Christenheit. Also die Fischen, man sieht auch auf manche Autos solche Fischen, das sind oft auch Christen, das waren schon damals, als Jesus, als die ersten Christen lebten, ein Zeichen für Christen. Und diese Zeit, könnte man sagen, ist, sagen sie, jetzt vorbeigegangen und jetzt kommt eine neue Zeit, ich habe die postmoderne Zeit schon angedeutet, das ist das Wassermannszeitalter. Und das ist das Zeitalter, könnte man sagen, der Esoterik oder das Zeitalter, worin man sich selbst entdeckt. Es geht nun nicht mehr darum, sein Vertrauen auf Gott so sehr zu setzen, sondern sich selbst zu suchen. Also ich möchte ein paar Dinge einander gegenüberstellen, was der Umschwung andeutet. In diese alte Fischezeitalter geht es ums Haben, ums Besitz, um Materie und jetzt geht es mehr ums Sein. Das ist die Umschwung, die man so beschreibt. Herrschaft über die Natur war ins alte Zeitalter, jetzt geht es um Einheit mit der Natur. Analytischen Denken, ich habe es schon angedeutet, jetzt ganzheitlich. Dogmatik, also aus der christlichen Lehre heraus, jetzt, könnte man sagen, hat man ein vernetztes Denken. Wir denken ans Internet, wir sind alle vernetzt mit der ganzen Welt und so prägt diese Art von Denken unseres Seins. Entmythologisierung, also wir wollten nicht mehr mit Mythen leben, sondern Realität war in dem Zeitalter der Fische. Jetzt kommen neue Mythen ins Leben. Dann das Wissen über Gott in alte Zeit. Jetzt in dieser Zeit möchte man nicht nur Wissen über Gott haben, sondern selbst göttliche Erfahrungen machen. Männlichkeit. Alte Zeitalter, jetzt ist Weiblichkeit angesagt. Und dabei die unterschiedlichen Qualitäten. Bei Männlichkeit könnte man sagen Verstand, das so allgemein ist, aber bei Weiblichkeit Intuition. Vielleicht etwas tendenziös, aber die Umschwung gibt es. So beschreibt man den Umschwung oder die Wende, die jetzt über uns kommen wird. Ich möchte konkret die Ziele der Esoterik oder ein anderes Wort, ich habe es noch nicht erwähnt, New Age Bewegung. New Age ist neue Zeit. Die neue Zeit möchte ich mal auflisten. Das sind ein paar. Oh, das. Ich möchte erst das. Ja. Ein paar Dinge, wo man konkret darauf hinweisen kann. Die Esoterik oder New Age hat angefangen mit einer amerikanischen Frau. Sie schrieb ein Buch. Dieses Buch hieß Die sanfte Verschwörung. Die New Age, also dieses Denken, dass eine neue Zeit kommt, das Zeitalter des Wassermann, das wurde schon vorher eingeläutet durch vielen Menschen, die mit Spiritualität beschäftigt waren. Aber Merlin Ferguson brachte praktisch diese New Age Bewegung auf den Punkt.
Ja, sie schreibt in ihrem Buch Die sanfte Verschwörung: weitreichender als Reformen, tiefgreifender als eine Revolution, hat diese beginnende Verschwörung im Hinblick auf eine neue Epoche der Menschheit die schnellste kulturelle Neuorientierung der Geschichte ausgelöst. Bei dem großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein neues politisches, noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist. Dann sagt Ken Wilber, also, ich soll es weiterlesen. Okay. Also, es handelt sich um einen neuen Geist. Eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnis der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst.
Das Letzte wollte ich gerne noch dazu gelesen haben, weil hier die Dinge, wo es darum geht, auf den Punkt gebracht werden. Es geht um praktisch alte Mythen, alte Spiritualitäten, die wieder neu ins Leben gerufen werden. Und die werden verbunden mit der Wissenschaft. Man fängt an, praktisch die alte Kulten, die alte Mysterien wieder aufzuarbeiten und die Wirksamkeit davon zu entdecken. Und nun versucht man mittels der Wissenschaft zu beweisen, dass diese Sache wirkt. Aber Merlin Ferguson, das ist die andere Seite, sagt, wo es hier wirklich drum geht. Sie sagt, es handelt sich um einen neuen Geist. Und wenn es um einen neuen Geist handelt, dann erklärt sie damit, dass dieser Geist fähig ist, die Bewegungen auf alle Ebenen der Gesellschaft, ob sie religiös, politisch, sozial oder wie dann auch ausgerichtet sind, zusammenzufügen. Und das, beschreibt sie, ist ein Prozess, was in dieser Wendezeit sich vollziehen wird. Auch wenn wir vieles noch nicht erkennen, werden wir das dann mitbekommen. Konkret könnte man Folgendes sagen. Es ist eine Art Stufung, wie man sich mit dieser geistlichen Strömung des New Age, also der Esoterik, beschäftigt. Ich habe das dann in eine Art Pyramide aufgemalt und man fängt praktisch ganz unten an und da sind ganz, ganz viele Menschen, die überhaupt nicht wissen oder ahnen, dass sie schon ein Stück weit in Verbindung sind mit dieser Richtung. Es sind Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen, die krank sind und da sagen oder vielleicht hören, da gibt es jemanden, der da helfen kann. Und er hat so eine Methode, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es wirkt. Und so fängt man an, man ist krank, und wenn man krank ist, ist man verletzlich. Dann möchte man all das, was wirkt, gerne mal ausprobieren. Und oft kommt man schon in diese Schiene drin. Man ist ein passiver Teilnehmer. Dann, wenn man dann weiterhin Anleitung bekommt und der Therapeut oder der Heiler sagt, nun machen Sie doch dies und jene Übung, dann wird man von einem passiven, einem aktiven Teilnehmer. Erst wenn man dann davon langsam begeistert wird, weil die ersten Zeichen deuten, dass es wirkt, dass es vielleicht Erleichterung bringt, dann sagt man vielleicht einem Bekannten, der vielleicht ähnliche Probleme hat, versuch es doch. Dort gibt es so einen Heiler, der hat eine Methodik, also der hat mir wirklich geholfen. Dann wird man zu einem passiven Anbieter. Man tut selbst nichts weitergeben, aber man verweist auf einen anderen, der diese alternative Methode weitergibt. Zu einem aktiven Anbieter wird man erst dann, wenn man eine Therapie oder eine Heilmethode wirklich selbst weitergibt. Wir beiden waren alternative Psychotherapeuten und wir haben anderen Menschen auf dieser Ebene weitergeholfen. Man wird dann zu einem, ja, das Wort, was dahinter steht, also ein Vorantreiber der Bewegung, ein passiver Vorantreiber. Wenn man anfängt, man könnte sagen, die Lehren, die dahinter stecken, weiterzugeben, vielleicht Kursen zu geben, oder man erklärt den Patienten das oft östliche Weltbild, wie Energien wirken, wie man dadurch in Kontakt mit dem Gesamtkosmos kommt und so weiter. Und erst in der obersten Schiene, also in das kleine Dreieckchen oben, wenn man zu einem aktiven Vorantreiber der Bewegung wird, sagt man ganz bewusst, ich erkenne, dass hier eine gesamtweltumfassende Bewegung im Gange ist und ich lasse mich ein auf diesem Geist, der das vorantreibt. Und ich möchte zu einer, ja, Vorantreiber der Gesamtbewegung werden und gebe vielleicht auf größere Ebene Kursen oder schreibe Bücher, wie dieses Buch zum Beispiel von Merlin Ferguson, der praktisch diese Ziele der Bewegung auf den Punkt bringt. Es gibt noch einen Denker, der das auf den Punkt bringt, der heißt Ken Wilber.
Ken Wilber ist Psychologe und hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Halbzeit der Evolution. Und er schreibt, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die sich auf halbem Weg zwischen dem Tier und den Göttern befindet. Der Seele, die sich aus dem tierischen Zustand befreit und sich auf den Weg zum Himmel gemacht hat. Der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Die diese Tatsache aber erst in jüngster Zeit entdeckt hat. Ja, ich kann von mir sagen, dass ich, wie ich vorhin schon sagte, auch ganz langsam da hineingerutscht bin. So wie ich sagte, in meiner Ausbildung für Psychotherapie waren Lehrer. Wir machten dort Entspannungsübungen oder Fantasiereisen. Und in diesen Entspannungsübungen hieß es, dass wir uns dieser kosmischen Energie öffnen sollten, bewusst. Und wie ich schon sagte, war es für mich ein neuer Weg zu Gott. Denn ich dachte, endlich braucht mir hier nicht irgendjemand zu sagen, was ich tun soll oder wer dieser Gott ist oder sonst was, sondern ich kann selber Erfahrungen mit diesem Gott machen und ich kann mich selber mit ihm in Verbindung setzen. Und das war möglich, so hieß es, durch Meditation und durch diese Übungen, in denen man sich dann ganz konkret öffnete. Das hieß, man sollte den Scheitel öffnen und diese kosmische Energie durch den Körper strömen lassen. Und tatsächlich, ich spürte, ja, hier geschieht was. Ich merkte, dass ich erfüllt wurde mit einer bestimmten Kraft. Und es ging mir immer viel besser, wenn ich diese Übungen gemacht hatte. Von da an nahm ich sie gerne an. Und immer wenn es mir zu Hause schlecht ging und ich irgendwie depressiv war, dann habe ich diese Übungen wieder gemacht und spürte, hier kommt eine gewisse Kraft. Andere Übungen waren, wie gesagt, Fantasiereisen. Und ich fand das zuerst, war ich ganz ahnungslos, fand es interessant und spürte diese Kraft. Dann kam eine Faszination in mir auf. Natürlich wollte ich auch wissen, was gibt es da noch alles in diesem Bereich, denn der Lehrer gebrauchte Begriffe, die ich noch nicht recht kannte, oder er machte Äußerungen über ja eine gewisse Lebensphilosophie, die mir neu war. So kaufte ich mir Bücher und begann dann natürlich auch anderen von meinen tollen Erfahrungen zu erzählen. Und nahm auch andere mit, um doch auch mal solche Kurse zu besuchen, wie ich sie dann besuchte. Es blieb natürlich nicht bei diesen Ausbildungskursen, sondern natürlich jetzt wollte man mehr. Wenn einmal eine Tür aufgemacht ist, dann hat man das Gefühl, da gibt es noch mehr. Und so wurde ich nachher, wie mein Mann schon sagte, zu einer aktiven Anbieterin. Ich gab selber Kurse, zum Beispiel an der Volkshochschule, zum Thema Selbstverwirklichung, aber auch für Erwachsenenbildung, Weiterbildung gab ich Kurse. Und alle hatten schon inhaltlich dieses Gedankengut, was ich jetzt natürlich schon durch Bücher erfahren hatte und eben auch selber an meinem Körper erfahren hatte. Es ging so weit, dass ich irgendwann eingeladen wurde in einen Kreis in Köln, wo Esoteriker aus der ganzen Umgebung, ich weiß nicht, wo sie überall herkamen, zusammenkamen und aufgerufen wurden, an einem bestimmten Abend eine ganz bestimmte Lichtmeditation zu machen. Und die sollte dazu dienen, um Frieden und Erneuerung für die Welt zu bringen. Und ich wusste natürlich, wie kaputt die Welt war. Und das war es ja auch, was mich in die Esoterik mit hineinbrachte letztendlich. Denn ich war frustriert von all dem, was geschah in unserer Welt. Ich versuchte den Menschen zu helfen, auch mit der Psychotherapie, aber es gelang nicht richtig. Und ich sah, wie alle Ehen kaputt gingen. Ich sah, wie die Umwelt zerstört wurde. Und ich wusste, hier muss etwas geschehen. Und ich wollte einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es besser wird in dieser Welt. Und darum nahm ich all dieses Gedankengut gerne an. Und ich war so davon angetan, weil ich auch wirklich glaubte, das ist echt was Gutes, dass ich allen Menschen davon erzählte und es weitergab.
Also wie ich schon angedeutet habe, kann man praktisch in der Esoterik, also es ist ja ein Sammelbegriff von vielen alternativen Heilmethoden, Therapiemethoden oder auch spirituelle Methoden, wodurch man sich selbst verwirklicht. Das ist die zentrale Richtung. Man möchte sich selbst finden und sich selbst verwirklichen. Das heißt, dass man sich selbst ist in dieser Welt und der alles rausholt, praktisch was drin ist. Also es kann sein, dass man in diese Richtung schleichend hineinkommt und es kann sein, dass man bis also der vorletzte Stufe in diese Richtung drin ist, ohne genau zu wissen, ich bin nun Esoteriker oder ich bin mit dieser Richtung verbunden. Also oft ist es erst in der allerletzten Stufe, wo man bewusst weiß, dass es eine weltumfassende Bewegung ist, die von einem Geist in eine Richtung vorangetrieben wird. erst dann wird klar, was eigentlich diese Bewegung eigentlich ist. Vielen stecken einfach in eine Art Gedanke, ich möchte geholfen werden als erstes, dann möchte ich anderen weiterhelfen und so komme ich von eine in das andere. Um ja vielleicht deutlich zu machen, wo es in der Esoterik darum geht, möchten wir auf die Ziele jetzt eingehen. Als erstes möchte ich ein paar Dinge über das Buddhismus sagen. Ich war ja Buddhist und ich habe schon gesagt, das passte genau bei der Esoterik dabei. Esoterik ist ein Sammelbegriff und hat eigentlich nicht eine gemeinsame Philosophie. Wenn man aber die Sache auf den Grund gehen möchte, kann es sehr sinnvoll sein, den Buddhismus und seine klaren Philosophien und Grundlehren mal zu erforschen. Ich möchte einen zentralen Punkt, was die Zielrichtung des Buddhismus angeht, erwähnen. Ich habe gestrebt nach Erleuchtung. Nun, was ist das? Erleuchtung ist ein Zustand jenseits dieses Lebens, jenseits von allen Erfahrungen, die wir hier machen. Aber es ist zunächst ein Zustand. Wenn ich in diesem Zustand bin, so beschreibt es der Buddhismus, dann bin ich aufgelöst in All oder im Nichts. Also ich erfahre nichts mehr. Ich habe kein Gegenüber mehr. Ich bin nur noch Sein. Also ist dort in diesem Zustand auch keinen Gott. Der Buddhismus kennt keinen Schöpfer Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Das könnte man jeden Buddhisten fragen, man könnte den Dalai Lama fragen, gibt es so einen Gott? Dann würde er sagen, nein, wir Buddhisten glauben nicht an so einen Gott. Also das Ziel des Buddhismus, die Erleuchtung, ist ein Zustand, die nichts mit Gott zu tun hat. Und das wissen die meisten Menschen nicht. Sie sagen von, ja, Buddha ist doch was Ähnliches, das ist doch so wie Gott. Nein, ist es nicht. Es ist ein Zustand, wo man aufgelöst ist, wo man zu seinem eigenen Gott geworden ist, könnte man sagen. Und dieses Ziel ist ja bei den meisten zunächst gar nicht so bekannt, aber wir müssen natürlich ins Auge fassen, dass wenn wir den Buddhismus und den Christentum miteinander vergleichen, dass wir von zwei unterschiedlichen Zielsetzungen sprechen. Die Elke möchte von Zielsetzungen in der Esoterik sprechen.
Ja, wie wir hörten, hat die Esoterik ein grobes Ziel, nämlich die Veränderung dieser Welt. Sie hat aber auch Ziele für jeden Einzelnen. Das heißt, sie will den Menschen befreien von seiner menschlichen Begrenztheit. Also zum Beispiel können wir ja normalerweise nicht wissen, was in unserer Zukunft geschieht. Und da bietet uns die Esoterik die Astrologie an oder andere Methoden für Wahrsagerei, wie zum Beispiel Pendeln oder Tarotkarten legen oder Medien. Es gibt Medien, zu denen man gehen kann, die durchbekommen aus einer unsichtbaren Welt, was vielleicht in der Zukunft geschehen wird oder was in der Vergangenheit geschehen ist.